wake up fine. Tell me that I'm all right.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, egal wo du bist. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist, dass du mir zuhörst bei einem ganz berührenden Interview, passend zum Osterfest. Mein Geschenk an dich. Habe ich heute die wundervollste Frau, die ich wirklich seit langem getroffen habe. Und ich durfte sie kennenlernen durch einen Beitrag bei Sat.1 Frühstücksfernsehen. Da habe ich sie gesehen und war total fasziniert von ihr und dachte, sie brauche ich unbedingt in meinem Podcast. Ich möchte so sehr, dass so viele Menschen sie hören und ihre Geschichte vor allem kennen. Und ich durfte sie jetzt kurz vorher ein bisschen interviewen und sie hat mir ein bisschen was erzählt. Und ich bin so tief bewegt und begeistert und so voller Liebe und freue mich jetzt auf dieses Feuerwerk der Gefühle. Liebe Schwester Theresa, danke, dass du hier bist. Du bist so viel, du hast komponiert, du bist Bestseller-Autorin, du hast ein ganz, ganz wundervolles Kochbuch entwickelt mit dem Dr. Sihuli, Himmel im Mund, was ich dir auch zu Herzen dranlegen würde und ich auch natürlich nachher sehr, sehr gerne verlinke. Und ich freue mich so sehr, dass du hier bist, dass du uns deine ganze Geschichte erzählst, wie uns beiden verbindet auch was, denn du hast auch die Diagnose Krebs gehabt und da sprechen wir drüber, aber natürlich auch, wie der Weg war, zur Schwester Theresa zu werden und ich freue mich so sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen, vielen Dank. Du bist ein Sonnenschein und auch ich habe mich in dich verliebt von dem ersten Moment, wo ich das alles erlebt habe und gesehen habe und diese einfühlsame Art. Und also es ist mir ein ganz großes Geschenk, dass ich heute hier dabei sein darf.
Oh, danke schön. Magst du dich einfach mal vorstellen für diejenigen, die dich nicht kennen? Wer bist du? Wo kommst du her? Und ja, hau doch einfach mal raus, was du so erzählen möchtest.
Ja, mein Name ist Schwester Theresa, bin 57 Jahre. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Ich wollte immer 18 werden, gebürtig aus Kroatien. Mein Vater war Fußballspieler, ist entdeckt worden. So kamen wir nach Deutschland. Ich habe sein sportliches Talent geerbt, aber das sieht man mir heute nicht mehr an. Aber ich war mal hessische Meisterin am Schwebebalken und badische Meisterin im Fünfkampf und in der Leichtathletik. Und ich wollte Karriere machen, durfte auf ein Sportinternat, habe 40 Stunden die Woche trainiert und ich wusste, jetzt geht's richtig los. Doch dann kam eben eine Nacht, die mein Leben völlig auf den Kopf stellte. Meine Freundin hatte ein paar Bücher in mein Zimmer gelegt und mitten in der Nacht wache ich auf, kann nicht mehr schlafen. Und ich denke, lese was, vielleicht bist du wieder müde. Ich habe erst Queen, meine Lieblingsgruppe, angehört, ne, alles hilft nichts. Und ich greife zum erstbesten Buch und es war die Bibel. Ich habe wirklich in meinem Leben noch nie in die Bibel geschaut. Ich war nicht getauft, ich hatte nie Religionsunterricht. Und ich schlage irgendwo auf und da steht die Bergpredigt, was ist das denn? Und wie ich den Satz lese, sehe ich, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen, werde ich existenziell berührt. Und ich lese die ganze Nacht weiter, weil ich bin fasziniert von diesem Jesus und vor allem Satz, wenn ich einen auf die rechte Wange oder halt eben die linke, sowas Verrücktes, wie kann man denn so leben? Ja, also ich stelle mir das immer vor, wenn einer zuschlagen will und du sagst, ach ja, hat sie gefallen, mach's doch nochmal. Ne? Also wenn man das könnte, das wäre doch eine Macht, ne? Eine Macht der Liebe. Also ich war fasziniert und am nächsten Tag hatte ich ein Basketballspiel und wie ich so einen schönen Korb werfen will, werde ich sehr bös gefault, alles schimpft schon und früher hätte ich dir bestimmt Revanche gemacht, ja, aber dann fiel mir dieser Satz ein und ich habe anders reagiert und gemerkt, das stimmt, so ein Frieden, so ein Licht, da ist was dran. Bin wieder nach Hause gelaufen, diesem Buch gelesen, so fing mein Abenteuer an mit meinem Glauben. Ich habe mich dann, meinen Sport aufgegeben, habe mich taufen lassen, bin ins Kloster eingetreten, die wussten auch nicht, was sie mit mir anfangen sollten, an allen Bereichen der Pflege, habe dann studieren dürfen und kam eben als Gemeindereferentin Religionspädagogik praktisch in einen sozialen Brennpunkt, Streetworking sozusagen, habe dort mit den Kids Fußball gespielt, Basketball gespielt und Skateboard gefahren. Aber ich wusste ja nicht, dass mich eines Tages Frau Schreinemackers entdeckt. Das war eine große Talkshow, ja, und mit 5 Millionen Zuschauern, die lud mich ein, hat einen Film über mich gedreht Und über Nacht wurde ich bekannt als die Skateboardfahrende Nonne. Ich muss wirklich sagen, ich kann das blöde Brett nicht mehr sehen, aber es hat so viele Türen geöffnet, ja, und die Menschen haben gesagt, ja, wenn eine katholische Schwester Skateboard fährt, tut sich da mal was. Es hat sich sehr viel getan. Dieses Bild ist inzwischen auf der ganzen Welt erschienen, von den Philippinen bis Ohio. Aber dass ich noch mehr tue als Skateboardfahren, hat sich dann eben auch rumgesprochen. Und in dieser Zeit gab Gott mir einfach diesen Auftrag, eine eigene Gemeinschaft zu gründen der katholischen Kirche, ja, bin also ausgetreten und die sagten, wenn Sie es wagen, wagen wir es auch im Bistum Bamberg. Und seit jetzt 26 Jahren gibt es die kleine Kommunität der Geschwister Jesu. Bekannt geworden sind wir eben vor allem durch unsere Kindergottesdienste, müssen Sie sich mal vorstellen, oder ihr da draußen, ne, 300 Kinder über 11 Jahre kommen freiwillig in die katholische Messe. Wir haben es geschafft, ihr Herz zu erreichen. Ich habe, du hast schon angedeutet, 9 Musicals komponiert und aufgeführt, wirklich an vielen großen Kirchentagen, auch viele, viele, auch in Südtirol vor 1000 Menschen, also mit dem ganzen Team und die Jüngste ist 5, die Älteste 80, ja. Und das war so eine Sache. Wir haben Gottesdienste für Suchende gemacht, war auch immer ganz toll. Oder eben alle 2 Jahre ein großes Kirchenfestival mit 3000 Besuchern, hatten auch viele Gäste-Stars, wie Maite Kelly oder andere Künstler, weil ich ja sehr, sehr viel in diesen Jahren im Fernsehen war, ob bei Beckmann oder Lanz oder eben sogar in der Quizshow bei Jürgen Pilawa, habe ich mit dem Pfarrer Franz 100.000 Euro erspielt, ja, konnte mir dann endlich ein Auto leisten, damit ich durch die Gegend fahren kann. Und ja, und so habe nebenbei Bücher eben geschrieben und eben Vorträge gehalten. Und das Verrückte ist, dass ich eben entdeckt worden bin, eben auch von den, ja, wie sagt man, von den Keyspeaker-Branche. Das heißt, mich haben also nicht nur christliche Gemeinden eingeladen, sondern Sparkassen, Wirtschaftstage, IT-Firmen, ja, oder Ärzte. Ja, ich habe mal vor 500 Ärzten im Meritim Hotel in Köln gesprochen, ja, oder als in Lörrach beim Handwerkertag die erste Frau, ja, die bei den Handwerkern sprechen durfte, ja. Also es gibt eigentlich nichts, wenn nicht gerufen hat. Und ich sage immer, wenn es klingelt, ist der liebe Gott. Ich weiß nie, wer dran ist, gell? Und ich sage natürlich ja. Und so hatte ich wirklich die letzten, dann sind wir dann umgezogen nach Bregenz hier in den Seebachgrund bei Erlangen hier. Und wo die Autobahn in der Nähe ist, denn ich bin praktisch die letzten 10 Jahre war ich einfach 500.000 Kilometer unterwegs, 70.000 Kilometer im Jahr selber am Steuer. Zu Vorträgen, über 200 Veranstaltungen, ja, manchmal auch 3 Vorträge an einem Tag, weil ich halt nicht dreimal in den Schwarzwald will, ne? Dann legt man es halt zusammen, gell? Früh ein Frauenfrühstück, Nachmittag eine Firma und abends dann in einem Festvortrag, was weiß ich. Also es war so verrückt, also es ist so verrückt gewesen, mein Leben. Und dann habe ich sehr, sehr viele Bücher in dieser Zeit noch geschrieben, 2019 gleich 4. Und dann dachte ich, jetzt hast du doch alles Verrückte schon erlebt. Ich habe auch verschiedene Preise bekommen, den Kulturpreis für Musik und Gegenwartsliteratur und dann natürlich etwas, was mir so viel bedeutet, den Bundesverdienstorden. Und da gibt es ja dieses kleine Abzeichen, ne, für den Alltag. Den habe ich seitdem eigentlich immer an, weil mich das jeden Tag erinnert, immer mein Bestes zu geben, auch für unser Land, für uns, für die Menschen. Ja, und dann dachte ich echt, jetzt hast du doch alles gemacht, was man schon Verrücktes machen kann. Ich war ja auch bei Starlight Express, bin ich für Sat.1 die Rollschuhbahn darunter gefahren. Also es gab wirklich nichts, was ich eigentlich Verrücktes nicht gemacht habe. Ja, und dann, ja, und dann kam dieser Anruf von einem Manager einer Boygroup, 5 ehemalige Regensburger Domspatzen, die in den Charts sind, Stimmende Berge, ja. Und die singen ja Schlager, das ist ja jetzt nicht so meins, aber sie fragen, Schwester Therese, wir lieben deine Bücher, könntest du dir vorstellen, dass wir zusammen eine CD machen mit den Stimmende Berge? Ich sagte, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber bei Gott ist ja kein Ding unmöglich. Und dann kam Thomas Gruber, der fantastische Musiker von ihnen. Und wir haben wirklich, das glaubt uns auch keiner, in 24 Stunden ein komplettes Album geschrieben. Das ist so schön, meine Texte, seine Musik hier, sein Keyboard hier an meinem Schreibtisch. Ich habe geschrieben, umgeschrieben, wir haben zusammen die Melodien dann, also er hat es großartig. Und dann kam die CD auch noch raus und dann wollten wir 2020 auf Tournee gehen und ja, habe mich selbstständig gemacht und dann kam Corona. Nichts war's, ja. Und dann dachte ich, okay, was soll man machen? Tja, eigentlich hatte ich doch jetzt alles und dann bekam ich etwas, das ich auch noch nie hatte, über Nacht, nämlich die Diagnose von Gebärmutterkrebs. Ich hatte alles in meinem Leben, aber eine Krankheit hatte ich noch nie. Und meine erste Reaktion war wirklich damals, warum ich nicht? was privilegiert mich, dass ich sowas nicht kriege? Weil viele, viele, viele haben geschrieben, wieso du machst doch nur Gutes und so. Ja, wieso, wir werden doch nicht bewahrt, nur weil wir gläubig sind oder uns wird doch nichts erspart deswegen. Ja? Aber ich habe immer gedacht, ich habe doch nur ein schönes Leben bis jetzt gehabt. Und jetzt, wo jetzt was Dunkles, Schlimmes kommt, jetzt werde ich doch nicht meinen Glauben aufgeben oder an Gott zweifeln. Jetzt brauche ich ihn doch erst recht. Und ich habe gesagt, ich will sehen, ob alles, was ich den Menschen gesagt habe oder geschrieben habe oder getan habe, je, ob das stimmt. Und deswegen habe ich wirklich es gleich öffentlich gemacht und gesagt, dass der Krebs nicht die Nummer eins in meinem Leben sein wird, sondern die atemberaubende Liebe Gottes. Und ich habe gesagt, ihr habt mich immer begleitet in all den jeden Tag auf meinen Touren. Und jetzt begleitet ihr mich bitte bei der Krankheit. Jetzt betet ihr mal für mich, weil ich habe wirklich für alle immer gebetet. Und es haben wirklich Tausende gebetet. Und nach der schlimmen Diagnose war ich natürlich auch, dann hat es mich auch erstmal den Boden weggezogen, vor allem als ich es telefonisch auf unschöne Art erfahren habe, ja, dass sie mich aufschneiden, dass ich nicht viel Chance habe. Da muss ich sagen, bin ich doch ein bisschen zusammengebrochen, habe einen Weinanfall bekommen, der war wirklich filmreif. Und plötzlich, nach ein paar Minuten, höre ich auf zu weinen und fange an zu lachen. Und sage, nee, das glaube ich noch nicht. Der liebe Gott hat das letzte Wort. Und dann passierte das Verrückte, wo ich plötzlich einen guten Gedanken hatte. Ne? Und dieser gute Gedanke war, hier auf meinem Kanapee erinnerte ich mich plötzlich an eine Ärztin, wo ich doch mal einen Vortrag gehalten habe. Und die ist mit mir auf Facebook befreundet. Ich schaue, sie ist Gynäkologin, das wusste ich gar nicht. Und dann schreibe ich ihr, du, ich habe eine ganz schlimme Diagnose gekriegt. Dann ruft die mich an und jetzt falle ich aus allen Wolken, wie die mir erzählt. Erinnerst du dich, als du da bei meinem 50. Geburtstag bei mir warst? Ich war ja in der Stadthalle, Bürgersaal damals, ja. Und sie wollte halt unbedingt, dass die als Dank, dass alle auf den Genuss von Schwester Teresa kommen, ihre Freunde zu ihrem 50. Naja, ich habe mich breitschlagen lassen in so einer Zeit, wo ich eigentlich keine Vorträge annehme. Naja, und ich komme von der Bühne und da stellt sie meinen Doktor vor. Und ich sage, grüß Gott, und dann fahre ich halt wieder. Und dann sagt sie, erinnerst du dich an diesen Arzt? Weißt du, wer das war? Sage ich, nein, das weiß ich nicht mehr. Und dann sagt sie, das ist Dr. Sehuli, der weltführende Krebsspezialist der Welt. Der ist der Chef der Gynäkologie der Charité in Berlin. Und den werde ich sofort kontaktieren. Aber weißt du, was der gesagt hat zu mir? Als du weggingst, sagte Heidi, sagte Schwester Teresa, wenn man so stark ist und kein Kind geboren hat, könnte es sein, dass mal was in der Gebärmutter ist. Und die Dr. Heidi sagt, so was sage ich doch der Schwester Teresa nicht. So eine Prognose sage ich doch keinem Menschen. Es könnte mal was sein. Was sollen die damit machen? Das ist ja schrecklich. Nein, das sagt sie nicht. Doch, sag's. Nein, sagt sie, das mache ich nicht. Ja, und plötzlich jetzt nach 2 Jahren passiert es tatsächlich. Er hatte recht. Jetzt hat sie aber nicht gezögert, hat sofort ihn kontaktiert, alle Anrufe und Arztbriefe hingeschickt und er hat mich wirklich am nächsten Tag angerufen, gesagt, Teresa, ich bin dein Freund, du hast mich damals schon so beeindruckt, aber schau, wenn das so eine Diagnose aus einem meiner Familie wäre, würde ich sofort Stopp sagen. Die haben noch nicht mal ein CT gemacht. Die wissen nicht, was es für eine Art von Krebs ist. Ja, die hatten bei mir damals nur EKG und Blut abgenommen und haben mich gedrängt, zu einem OP-Termin zuzusagen. Ja, und haben noch gar nicht alle Untersuchungen gemacht. Ja, und ich habe dann nochmal nachgefragt und denen ging es eigentlich nur darum mit diesem Termin. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, Stopp, ich mache Schluss hier. Ich glaube, ich würde heute nicht mehr leben, wenn ich mich darauf eingelassen hätte. Sie haben gesagt, sie wollen mich aufschneiden und alles rausholen und die Milz. Und ich sage, wieso die Milz? Ich denke, ich habe Gebärmutterkrebs. Sagt sie, naja, alles, was betroffen ist. Also da kriege ich heute noch das Grausen. Und dann habe ich gesagt, Dr. Hallit hat mich nach Berlin geholt, eine Woche untersucht und hat dann auch die Blase nochmal so ein bisschen mit kleiner Narkose und so und alles angeschaut und war ja alles okay, waren keine Metastasen da. Aber der Tumor ist dann richtig ausgebrochen und ich habe, muss echt sagen, Schmerzen gehabt, die sowas von unerträglich waren. Ich sollte eigentlich mich noch eine Woche ausruhen vor der OP, aber das war nicht möglich. Ich habe geschrien vor Schmerzen. Ich habe wirklich gedacht, ich muss sterben, ich brauche einen Notarzt, ne, oder ich stürze mich runter. Ich habe wirklich sowas noch nicht in meinem Leben gehabt. Dann hat er mich eben sofort wieder nach Berlin und habe dann 5 Tage vorher so viel Schmerzmittel und dann eben eine 7-Stunden-OP, wo er mich aber gesund operiert hat, aus dem gesunden Gewebe, habe dann die Chemotherapie und die Bestrahlung freiwillig gemacht, einfach alles zu schaffen, um dass jede Krebszelle eben verschwunden ist. Ja, und Und es war so, und dann kam das erste CT und ich bin krebsfrei und hab dann aber eine Bauchwandbruch erlebt gehabt während der Chemo, obwohl ich auch immer wieder gesagt habe, es ist guter Weh. Ja, das musste dann nochmal operiert werden, hat er dann auch gemacht mit dem Spezialisten. Aber ich bin wieder da, Theresa 2.0. Und ich muss echt sagen, ich habe jeden Tag die Menschen weiterhin ermutigt, habe mich nicht unterkriegen lassen. Es war kein leichter Weg, gewiss nicht. Aber er war gepflanzt mit so vielen tollen Dingen und ich habe jeden Tag so viele verrückte Dinge angestellt. Und ja, dann dachte ich, jetzt tust du mal ja nach der Chemo, bei der Chemo mal alles Gesunde kochen. Das ist ja auch ein Hobby neben all dem anderen. Und dann, ja, koche ich mich mal durch die ganze, was gesund ist, von der Miso-Suppe bis zum Hummus. Und dann, wir waren inzwischen dick befreundet, Dr. Hallid und ich, ja, auf einmal schicke ich ihm meine Gerichte, ja, und erstaunt, und plötzlich schickt er mir seine, weil er am Wochenende Hobbykoch ist, das wusste ich doch nicht, ja. Und dann hat der Herr der Verlag gesagt, nein, ihr zwei seid Heiler, ihr müsst ein Kochbuch machen der Lebensfreude, und das wollten wir, nicht bloß tolle Rezepte, es sind wirklich grandiose, schöne, gesunde Rezepte, sondern auch ganz viele mutigende Texte, weil wir sind einfach immer schon ermutiger gewesen, und er hat so viele medizinische Tipps auch über diese ganzen Mythen von, ja, und wir haben dann, oder er hat gesagt, wir mussten uns treffen, um dieses Kochbuch zu machen. Es ist wirklich so, wir mussten uns einfach begegnen auf dieser Welt, ja, es ist so verrückt, und mein Buch beginnt ja damit, dass ich sage, ne, dass es ja schon so ein kleines Wunder ist, dass ich lebe, ne, und das ist für dieses Buch ja ganz praktisch, ne, aber auch noch atemberaubend schön zu leben, ist wunderbar. Und dass ich eben diesem Doktor begegnet bin, das sowas kann man nicht erfinden. Sowas kann sich nur der Himmel einfallen lassen. So, da hatte er, der liebe Gott, seinen Finger im Spiel. Ich wusste immer schon. Und eigentlich ist er, ja, sagen wir mal, das Resümee dieser Krankheit, es ist ein Geschenk für mich, weil ich die Menschen noch besser verstehen kann, weil ich das alles mitgemacht habe. Ich habe auch öffentlich gemacht, wie ich da meine Haare abrasiert habe, wenn du die plötzlich im Mund hast, im Bett, ja. Und ich muss sagen, ich habe auch beim ersten Mal wirklich geweint, wie ich das gesehen habe, weil es ist einfach eine Brandmarkung. Glatze ist die Brandmarkung für Krebs, und dann habe ich es eigentlich erst kapiert. Du hast wirklich Krebs, ja. Ich habe es nicht bis dahin, glaube ich, noch nicht mal geglaubt, ja. Und aber wie viel dieses Video Mut gemacht hat, ja. Wie viele gesagt haben, das habe ich mich nicht getraut, ne. Und es tut mir so gut, ja. Und ich habe das einfach. Und dann hat die Mama meine Glatze geküsst, meine Mitschwestern, und das war dann so schön. Du bist so süß, haben sie gesagt. Na ja, dann bin ich jetzt halt süß, ja. Und dann habe ich gesagt, aus Solidarität mit allen Krebskranken werde ich so lange keinen Schleier tragen, bis meine Haare wieder da sind, bis ich wieder gesund bin, um einfach aus Solidarität mit all den Menschen zu sein. Und oh, ja, es ist wirklich so. Es ist ein Geschenk. Es war hart, aber es ist Krebs ist kein Todesurteil, sondern eine Diagnose. Und die Dr. Heidi hat mir am Anfang so ein schönes Wort gesagt, Theresa, dieser Krebs ist ein schwarzer Puzzlestein in deinem Leben. Aber dein ganzes Bild ist bunt. Also nimm diesen einen schwarzen so, wie es ist. Und es ist wirklich wahr. Es ist nur ein Teil meines Lebens gewesen. Und jetzt, da durfte ich schon wieder erste Vorträge halten, das erste Konzert schon machen. Und es ist so schön zu leben und den Menschen noch mehr Mut zu machen, auch keine Angst vorm Sterben zu haben. Ich habe 2019 dieses Buch geschrieben, Lebe, Lache, Liebe, sag den Sorgen, gute Nacht. Da habe ich das thematisiert und Gründe gefunden, eben keine Angst vorm Sterben zu haben. Und die haben mir damals schon mir selber gut getan, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe. Das Problem ist, dass wir uns nicht damit auseinandersetzen. Ja, denn was denken wir denn, wie lange wir leben sollen? Ich meine, stellt euch vor, wir könnten 500 Jahre alt leben. 500 Jahre Zähne putzen. Waschen, bügeln, manche Leute ertragen, manche Grauder. 500 Jahre ist immer mal normal. Ja, in 500 Jahren können wir wirklich die ganze Welt gesehen haben. Aber was wir in einem Menschenleben nicht an Zufriedenheit schaffen, schaffen wir doch auch nicht in 500 Jahren. Weil jeder Tag, auch der heute, dieser schöne, heute scheint mal die Sonne, wenn dieser Tag zu Ende geht, der kommt nie wieder. Der kommt einfach nicht wieder, und deswegen bewusst leben. Und ich sag einfach den Menschen, Mensch, ihr müsst gar nichts. Also das, ich musste so viel als krank, ihr müsst überhaupt nichts, aber ihr könnt das Beste draus machen. Und das ist ja eigentlich, glaube ich, das, was ich den Menschen sage, und keine Angst haben, weil ich immer den Leuten sage, ja, stellt euch, erinnert ihr euch an die Zeit, bevor ihr geboren worden seid, also bevor eure Zeugung. Könnt ihr euch noch daran erinnern und sagen, nicht alle, nein, ist ja klar. Wir müssen uns eingestehen, dass Millionen von Jahren schon Menschen gelebt haben und wir haben da nicht gelebt. Ist das schlimm, dass wir da noch nicht gelebt haben? Ich glaube nicht. Also ich bin froh, dass ich nicht im Mittelalter gelebt habe, gell? Wäre ich wahrscheinlich als Hexe verbrannt worden oder in den Kriegsjahren, ne? Erster, Zweiter Weltkrieg. Danke Gott, dass ich da nicht leben musste. Ja. Ich bin froh, dass ich 2022 jetzt heute leben darf. Gut, Corona hätten wir uns sparen können, die Krankheit war auch nicht das Tollste, aber ich lebe jetzt und es ist wunderschön. Ich möchte gar nicht anders gelebt haben. Und ganz ehrlich, ist es denn so schlimm, wenn ich in 100 Jahren nimmer da bin? Nein, das ist nicht schlimm, weil niemand, den ich liebe, da noch da wäre. Die Angst vor dem Tod besteht doch nur darin, dass wir die, die wir lieben, zurücklassen müssen oder verlieren könnten. Nur das ist doch die Angst vor der Angst. Aber wenn wir ganz logisch sind, alle müssen sterben. Die Zimmerpflanze, der Hund, die Katz, ja, und ich auch. Und es ist gut so. Irgendwann werde ich sterben, ja. Weil wenn man eine Deadline hat, dann weiß man, wie kostbar jeder Tag ist. Aber wenn wir einen Morgen hätten und dann übermorgen und dann überübermorgen, dann könnten wir das doch gar nicht schätzen. Und deswegen sollten wir doch die Zeit jetzt nutzen, in den Beziehungen eine schöne, bessere Beziehungen zu leben, zu genießen jeden Tag. Auch das Essen, klar. Aber nicht nur das Essen, jeden Moment. Und ich habe ja bis zu meiner Erkrankung eigentlich immer gedacht, ich bin auf der Welt, um geliebt zu werden und zu lieben. Und jetzt weiß ich, ich bin auf der Welt noch, um zu genießen und jeden Tag was Gutes zu tun. Und bei meinen Vorträgen muss ich schon sagen, also wenn ich bei so Neujahrsempfängen von Städten war, ja, ne, durfte mich ja oft schon ins Goldene Buch von Städten und so eintragen, ja. Und dann wird ja beim Neujahrsempfang immer die Gesundheit betont und so weiter. Und dann, wenn ich dann drankomme, dann sage ich ganz ehrlich, also wenn ich höre, Gesundheit ist das Höchste, das ist für mich der größte Schmarrn. Was müssen Menschen auf dieser Welt denken, die behindert sind oder krank sind, wenn Gesundheit das Höchste ist? Das stimmt doch nicht. Geliebt zu sein ist das Höchste. Ja. Geliebt zu sein. Und dann kommt Gesundheit. Aber du bist erstmal ein wunderbarer Mensch. Ob du krank bist, ob du gesund bist, ob du dick bist, ob du dünn bist, ob du was geschafft hast im Leben oder versagt hast, ob deine Beziehung gescheitert ist oder du Mist gemacht hast. Das ist überhaupt nicht, das ist überhaupt kein Grund. Du bist ein Wunder, geliebt von Gott, bedingungslos. Und das ist ja, was ich versuche, den Menschen zu sagen. Gott hat uns seinen wundervollen Sohn geschenkt, ja, der hat den Tod besiegt, aber er hat uns noch was geschenkt, das ist die Freiheit. So was Wundervolles. Und wir können alles machen, was wir wollen, ja. Essen, was wir wollen, mit dem Menschen leben, welchen wir wollen, ja. Er mischt sich nicht ein. Der hat sehr viel Respekt vor unserer Freiheit. Der würde nie in unser Leben kommen, wenn wir ihm nicht erlauben. Gott ist ein Gentleman. Der will keine Sklaven auf Erden, die ihm folgen, sondern er will, dass wir ihm freiwillig folgen. Und deswegen drängt er sich nicht auf. Natürlich könnte er jetzt hier am Himmel erscheinen oder jetzt, wo ihr zuhört, ja. Ein bisschen Erdbeben machen, ein paar Feuerzungen, ja. Oder beim nächsten Champions-Spiel, wenn Bayern München, meine Lieblings-Fußballclub, jetzt spielt, da könnte er doch mal am Himmel erscheinen, ja, und seine ganze Macht und Herrlichkeit zeigen. Was wäre denn das Ergebnis? Würden wir aus Liebe oder aus Angst leben, wenn wir eine Macht sehen könnten, die das Universum erschaffen? Ich glaube, aus Angst. Natürlich. Und deswegen kommt Gott nicht so. Der kommt als kleines Bubbelchen auf die Welt, vor dem sich niemand fürchtet. Ins letzte Kaff der Welt, Bethlehem, dass keiner erschrickt. Und dieses Kind wird erwachsen und sagen, wenn du wissen willst, wie dein Gott ist, wenn mich sieht, sieht den Vater. Und deswegen ist Gott zum Anberühren auf die Welt gekommen. Er ist schon gekommen, er ist da und er hat für uns gelebt und hat an Ostern sein Leben für jeden Einzelnen gegeben, ob wir es ihm glauben oder gar nicht wollen. Er hat es getan und deswegen hatte diese Beziehung, die eigentlich durch das getrennt ist, was wir leider auch sind, nämlich auch schwache, sündige Menschen leider. Und durch Sünde wird halt immer eine Beziehung getrennt. Das weiß jeder, wenn er mal den Partner angelogen hat, was da für ein Vertrauensbruch ist. Ne? Das tut einem weh und da ist was kaputt. Und so ist auch mit Gott, wenn wir halt Dinge tun, die eigentlich auch nicht richtig sind, dann ist die Beziehung. Aber er hat ein für alle Mal diese Beziehung wiederhergestellt. Und ich denke immer, diese schöne Geschichte im Paradies steht ja ganz vorne in der Bibel, gell? Da kommt der liebe Gott nach Hause und die zwei haben von dem Baum gegessen, was sie nicht durften. Ne? Mhm. Und was haben sie dann getan? Eine ganz menschliche Reaktion, sie haben sich versteckt. Ne? Und jetzt fragt Gott, habt ihr von dem Baum gegessen, was ich verboten habe? Wisst ihr, jetzt verstehe ich den Adam nicht. Hätte er bloß ja gesagt. Nee, was sagt der? Die Frau hat mich verführt. Und was sagt die Frau? Die sagt auch nicht ja. Die sagt, die Schlange hat mich verführt. Und wenn man in der Schule fragt, wer war das? Ja, der hat mich zuerst gestuppt. Ne? Immer was der andere, ja. Und es ist so. Und das, man kann eben auf zweierlei Arten leben. Man kann alles projizieren auf den anderen. Gell? Hätte der nicht so blöd geguckt, hätte ich auch nicht so blöd geguckt, ja. Oder einmal im Leben erkennen, du bist zwar ein wundervoll begabter Mensch, aber halt auch schwach und erbärmlich manchmal, ja. Und wenn man das annehmen kann, dass man halt ein Wunder ist, aber halt auch manchmal schwach ist, ist der Beginn von Selbstbewusstsein. Denn Selbstbewusstsein ist nichts anderes, als sich seiner selbst bewusst zu sein. Dass man eben Stärken und Schwächen hat, ja. Und das, wenn man das annehmen kann, ist das der Beginn von Erwachsensein. Und ob ihr erwachsen seid da draußen, das weiß ich jetzt nicht. Das müsst ihr jetzt selber entscheiden, gell? Inwieweit ihr schon fortgeschritten seid. Ich kann nur sagen, es ist ein Vergnügen zu leben und ich war aber auch bereit zu sterben. Ich habe mein Testament gemacht, gell, von meiner OP und habe auch mal gebeichtet das letzte Mal. Und dann hatte ich einen verrückten letzten Wunsch. Und dann rufe ich den Dr. Sehuli an und sage, du Khalid, ich habe einen letzten Wunsch vor meiner Operation. Es ist ja eine Risikooperation. Du bist zwar der Beste, gell? Und wenn Gott will, weiß ich auch, dass es weitergeht. Aber wenn nicht, möchte noch einen Schluck Champagner trinken auf heute, auf dieser Erde. Und der lacht und sagt, natürlich, Theresa, du zelebrierst dein Leben, du kannst auch deinen Schluck trinken, es ist kein Problem, weil ich meine, ich bin ja dick, sage ich immer, aber nicht doof, gell? Ich hätte natürlich nicht die ganze Flasche ausgelöffelt, also ein und dann hat meine Mama die Flasche heimlich ins Krankenhaus und der Franz hat mir die Gläser heimlich, er durfte mir immer die Kommunion bringen und dann haben wir einen letzten köstlichen Schluck Champagner getrunken, weil ich erinnere mich immer, wie ich in der Quizshow war bei Jörg Pilawa, da war so eine Frage und dann sagte Jörg, wenn der Pfarrer jetzt falsch hat, was passiert? Und dann sage ich, dann buscht's. Und weil wenn er richtig sagt, dann gibt es Champagner, das sagt der Pilawa, Champagner, sage ich ja. Wenn wir gewonnen haben, dann haben wir ihn verdient. Wenn wir verloren haben, dann brauchen wir ihn. Und so denke ich einfach, manchmal brauchen wir einfach was Gutes zu tun, uns tun zu lassen. Und ja, das ist sozusagen mein Leben. Eine verrückte kleine dicke Schwester, die aber eben großes Herz hat und verrückt nach den Menschen ist und sie ermutigen will. Und ja, und jetzt geht's weiter. Wie gesagt, Theresa 2.0.
Wow. Also da waren so viele wundervolle Momente drin, woran man sich auch festhalten kann, auch wenn man gerade, also wenn es einem gerade nicht so gut geht und wenn man deine Worte da liest, also ich werde mir auf jeden Fall dieses Buch dann noch bestellen, weil es ist ja, wie du es ja auch sagst, es wird so oft nicht über den Tod gesprochen, obwohl ja der Tod das Natürlichste auf der ganzen Welt ist. Wir werden geboren und wir werden aber auch irgendwann hier sterben und werden auch von der Welt gehen. Und das ist das ganz Natürliche. Und deswegen finde ich das so berührend und auch so wichtig, dass du auch darüber sprichst und dass du eben aber auch sagst, was dieses Thema Ängste mit einem macht. Möchtest du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, auf das Thema Ängste?
Ja, auf jeden Fall, weil das ist das mieseste Gefühl, das wir überhaupt Menschen kennen, ist eben die Angst, aber vor allem die Angst vor der Angst. Und das Schlimme ist nur, wenn sie wirklich in unsere Seele kriecht und uns damit lahmlegt. Und es ist einfach so, dass wir Menschen immer schon so eigentlich gebaut sind. Angst ist eigentlich ja was Positives, weil man sich auch schützt. Ja. Aber es ist halt so, das war vor 10.000 Jahren noch ganz praktisch, Angst zu haben, weil wir mussten unser Essen selber schießen im Wald, ja, gell? Und da waren die wilden Tiere, gell? Und dann war es ganz klar, dass es immer schief gehen könnte, ja. Also praktisch sind wir immer vom Schlimmsten ausgegangen. Jetzt sind wir aber 10.000 Jahre später, wir gehen einfach nur einkaufen. Das heißt, wir brauchen keine Angst mehr haben und trotzdem ist diese Urangst geblieben, dass wir immer vom Schlimmsten ausgehen, ja. Und man hört so eine Diagnose und denkt sofort tot, so habe ich ja auch gedacht, ja. Man denkt sofort, es ist alles vorbei, es ist alles aus, ja. Und aber es ist so, dass wir eigentlich Angst gelernt haben, ne? Also es kommt drauf an. Da gibt es vielleicht eine Mama, die gesagt hat, ich eine Spinne, ja. Und als Kind lernt ich eine Spinne. Ja. Es gibt Mütter, die sagen, ach, schau mal, was für ein schönes Tier, wie großartig. Und das Kind lernt, ach, wie großartig, ja. Also wir haben Angst gelernt und so ist es. Und wir reden uns ja Angst auch oft ein. Und ich habe ja wirklich, in diesem Buch steht ja auch, ich habe ja wirklich viel Gedanken gemacht darüber. Es ist so, dass wirklich 10% eigentlich wirklich immer nur äußere Einflüsse sind. Aber 90% wir uns reinsteigern, weil Angst denkt man. Also negative Gedanken machen negative Gefühle. Positive Gedanken machen positive Gefühle, ja. Gell? Neutrale Gedanken, neutrale. Du kommst zur Tür raus, jemand schaut dich bitterbös an. Das Erste, was du denkst, ist, oh Gott, was habe ich der gemacht? Die schaut die ganze Woche so komisch. Und was ist? Du hast ein komisches Gefühl, ja. Du fühlst dich nicht gut. Mach mal das Gleiche nochmal. Du kommst raus, jemand schaut dich bitterbös an. Du denkst, na, die sieht schlecht aus heute. Das ist was über die Leber gelaufen, gell? Ja, du tust das nicht sofort auf dich beziehen, ja. Oder du hörst in der Nacht ein Geräusch, ja, denkst Einbrecher. Was ist die Folge? Du hast Angst. Du hörst in der Nacht ein Geräusch, die Katz schon wieder, du schläfst weiter. Das heißt, was wir denken, fühlen wir, ja. Und das ist eben unser Problem. Und ich glaube, wir brauchen dringend Gedankenhygiene. Denn wenn wir sie denken und wenn manchmal gerade in der Nacht ist ja oft so, dann mal grübeln wir, ne, und kriegen keine Ruhe. Und dann haben wir so manchmal so viel Ängste, wir steigen uns richtig rein. Und dann empfehle ich ja immer, setzen Sie sich an Ihre Bettkante und dann sagen Sie zu Ihrer Angst, okay, komm mal her. Reden wir zwei doch mal Tacheles. Ne? Mit was bedrohst du mich eigentlich? Was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Und dann merken wir, die ist ja gar nicht da, die denken wir ja. Aber wenn wir so viel denken, könnten wir ja umdenken. Wir könnten ja anders denken, wir können uns frei denken. Und ich empfehle dann immer, lad doch einen Engel ein, Gottes Engel, einen guten Gedanken, weil Gott liebt es, einen guten Gedanken, mit einem guten Gedanken zu kommen und sagt, hab doch keine Furcht, ich bin doch da. Weil wir haben einen tapferen Gegner gegen die Angst und das ist unser Gott. Und es ist einfach so. Und diese Angst, wenn wir uns die einreden, können wir uns die auch wieder ausreden. Ja, es ist eine schlimme Diagnose. Ja, es kann bedrohlich sein. Und ja, das ist jetzt ein Abenteuer. Aber du bist da und ich werde Tag für Tag. Ich werde nicht alles auf einmal schaffen. Nur einen halben Tag überleben, sage ich, einen halben Tag. Und auch das Gute an diesem Tag sind, nicht nur immer das Negative. Ja. Und ich muss sagen, ich habe wirklich so viele Menschen kennengelernt, die auch mit dem Tod sehr humorvoll umgehen können. Ja, ich habe ja sogar mal einen Vortrag gehalten beim Friedhofskulturkongress. Ja, das waren Bestatter und ich muss sagen, ja, ich habe so gelacht. Die haben so schöne Flyer und da stand drauf, bei uns liegen sie richtig. Ja, ja. Oder ich habe gedacht, ich brülle, ja. Oder wie Leute, oder der letzte, das ist so ein schöner Witz vom Sigmund Freud, gell? Das ist ein Witz, da kommt der Henker und holt den Gefangenen, ne, so, ab, ne? Und dann sagt der Gefangene, oh je, hier ist ja seine letzte Stunde, sagte, was ist denn heute für ein Tag? Sagt der Henker, Montag, sagt der Gefangene, dann die Woche fängt ja gut an. Ne? Und ich sage ja, oder wie der Frau mal betet, gell, oben klar und unten dicht, lieber Gott, mehr will ich nicht, ja. Und ich erzähle eben auch die schöne Geschichte, weil die wirklich passierte von so einem Winzer, der im Sterben lag und der Arzt war da, der Pfarrer war da und sagt, also es geht zu Ende. Und da sagt der Winzer zu seiner Frau, die ist Katharina, Katrinchen, jetzt gehst du in den Keller und holst die beste Flasche Wein, die trinken wir jetzt noch. Naja, Katrinchen holt halt die beste Flasche Wein, die trinken, ja. Die Flasche ist leer, jetzt sagt er, jetzt gehst du runter, holst du noch eine Flasche, ja. Also holt die noch eine und jetzt gießt sie ihm voll ein und sich überhaupt nicht. Da ist er ganz entsetzt und sagt, ja, Katrinchen, willst du nicht den letzten Schluck mit mir auf Erden trinken? Da sagt sie, du kannst morgen liegen bleiben, ich muss aufstehen. Und das ist wirklich passiert. Also da, wo Wein wächst, sind die Leute einfach, gehen ganz anders mit um. Und ich meine, dass der Teufel keinen Humor kennt und dass wir, deswegen gibt es an Ostern ja dieses Osterlachen und diese Osterwitze, ja, die gibt es einfach, weil wir seit 2000 Jahren aus dieser Hoffnung leben, dass der Tod ja besiegt ist und dass uns ja nichts mehr passieren kann. Ja, wir können ja nicht aus seiner Liebe fallen. Und wenn wir sterben, das habe ich ja auch genannt in diesem Buch, diese Gründe, wenn wir sterben, sobald der Tod eintritt, ist der Schmerz weg. Das heißt, wir haben keine körperliche Empfindung. Das Sterben tut nicht weh. Das davor tut weh, aber das Sterben an sich tut nicht weh. Und das Sterben nimmt jeden Schmerz, gell? Und das Sterben macht aber auch uns bewusst, wie schön das Leben ist. Nur weil es am Ende gibt, können wir das mehr wertschätzen. Ja, und man verliert dann einfach die Angst, wenn man sich sagt, ja, es ist so, alle müssen doch sterben. Der Hamster und die Zimmerpflanze, und das ist eigentlich normal. Nur weil es so tabu ist, weil wir uns nicht auseinandersetzen. Und wenn wir jeden Tag so leben, als wenn es der letzte Tag wäre, würden wir jeden Tag was Verrücktes anstellen. Ja? Und wenn wir jeden Tag unsere Frau knuddeln und unsere Kinder und was Schönes genießen. Und wir können ja niemand ändern. Wir können auch die Welt nicht ändern. Ich habe wirklich so viel Angst gehabt in meinem Leben, bislang für 3 Leben. Ja? Und deswegen habe ich jetzt keine mehr. Ich habe keine Angst vor Herrn Putin, auch nicht vor seinen Atombomben, auch nicht sollte der Krebs zurückkommen. Ich bin sicher, dass er weg ist, ganz sicher. Aber ich fürchte mich nicht mehr. Ich habe so viel Angst gehabt, das lag wirklich schon genug, weil ich gebe den anderen keine Macht mehr. Ja, ich gebe der Angst keine Macht mehr. Die Angst denke ich selber. Und ich denke immer, es könnte das Schlimmste sein. Und ich weigere mich einfach, irgendjemand auf dieser Erde noch, ob es ein Arzt ist oder ich habe auch unschöne Ärztinnen erlebt, die mir alle Hoffnung genommen hat, ich gebe denen keine Macht mehr, weil wir ihnen Macht geben, weil wir das, ja, wir bewerten etwas. Jemand sagt was und wir bewerten es und diese Bewertung löst positive oder negative Gefühle aus. Das heißt, wir tun es. Wir machen uns Sorgen. Wir machen uns auch die Angst. Und ich sage, nein, ich mache mir jetzt keine Angst mehr. Natürlich sind wir immer wieder bedroht und natürlich bin ich auch manchmal gekränkt. Ich habe ja mit 40 gesagt, ab heute kränkt mich keiner mehr. Ich habe ja wirklich ja auch Dinge erlebt, wenn man so bekannt ist wie ich. Ne? Man hat ja nicht bloß Freunde, man hat ja auch Gegner. Ne? Wenn es sagt, ja, man wird ja nur beobachtet, gell? Mit wem man redet, mit wem man nicht redet, was man einkauft, vor allem nach dem Gewinn beim Pilawa, gell? Ja, gell? Ja. Oder wenn ich im Gasthof war, was ich gegessen habe, was ich getrunken habe. Jeder Schnaps wurde dem Bischof geschrieben. Aber jetzt weiß der wenigstens, was ich vertrage. Gell? Ja. Und es war ja am Anfang echt lustig, aber ich habe in meiner Dankeslaudatio, wie ich da meinen Kulturpreis gekriegt habe, gesagt, ich verstehe, dass sich die Geister an mir scheiden. Erstens, ich bin eine Frau. Zweitens, ich bin eine dicke Frau. Und drittens, ich bin eine erfolgreiche dicke Frau. Und das stört bestimmt jemanden. Und so war es dann auch. Aber ich zeige da den Menschen eigentlich immer ganz deutlich, warum Menschen einander verletzen. Ich nehme immer ein leeres Blatt, mal ein Herz drauf. Und dann sage ich, wissen Sie, das ist so ein Herz, aber wenn jemand verletzt ist und dann steche ich mit einem Kugelschreiber von hinten durch, ja, das macht ja auch dieses Geräusch, und dann schaut dieser Kugelschreiber raus, ja, und wenn so ein Mensch mit so einem Herz einem anderen begegnet, was passiert? Er verletzt ihn halt auch. Verletzte Menschen verletzt. Es sind nur Verletzte, die verletzen, ja. Und das tut weh, ja. Und dann leidet die Seele. Ich frage mich wirklich, wie lange wollen wir denen Macht geben? Weil die anderen leben fröhlich weiter und wir werden krank, seelisch krank vor lauter Kränkung, ja. Weil das alles in uns drin steckt. Und wenn wir das nicht vergeben oder loslassen, bleibt es da drin. Und natürlich gibt es Dinge, ich habe mir schon auch überlegt, was ist das Allerschlimmste, was einem auf der Welt passieren kann. Und ich glaube, das Allerschlimmste ist, wenn man sein Kind verliert. Also ich wüsste nicht, was schlimmer ist, also oder den Menschen, den man liebt. Ich wüsste nicht. Ja? Und dann traue ich mir trotzdem manchmal sagen, wenn Menschen sehr, sehr trauern, traue ich mir zu sagen, stell dir mal vor, es wäre umgekehrt. Du wärst gestorben und dein Kind würde leben. Was würdest du ihm aus dem Himmel sagen wollen? Würdest du ihm nicht sagen wollen, mein Schatz, hör auf zu weinen, bitte lebe. No. Wenn man jemand liebt, will man, dass er glücklich ist. Ich kann nicht glücklich sein im Paradies, wenn du unglücklich bist. Bitte, mein Schatz, mach das Beste draus. Umarme die Welt, wir sehen uns wieder. Genau. Oder wer seine Mutter verloren hat oder wer seinen Liebsten verloren hat, der guckt da oben zu und sagt, bitte aufzuweinen, mach das Beste aus deinem Leben. Ja, es ist ein Geschenk, dieses Leben, und mach das Beste draus und lass deine Wunden heilen. Und ich glaube halt, der Heiland, deswegen heißt er so, kann halt heilen. Ich glaube halt, dass Gott es doch tut. Und es gibt ja diese schönen Wallfahrtsorte, wie zum Beispiel Lourdes, gell? Da gibt es ja dieses tolle Wasser, ja. Und da passieren jeden Tag Wunder, gell? Die werden in Wasser getaucht, ja. und komme raus und manchmal passiert wirklich Wunder, ja. Und ich war auch dort, ich war jahrelang so erkältet und bin dann auch rein, ja, du eiskaltes Wasser springst du auf, ja, da habe ich gleich angefangen, das Vaterunser zu beten, voll oder Schock, ja. Und du bist auch gleich trocken, komischerweise danach, du musst dich nicht mal abtrocknen, ja. Und dort gibt es ja wirklich eine Abteilung, gell, wo man sich melden kann, wenn Wunder passiert, gell. Und da war ein Pfarrer da, der hatte so mit einer Gruppe und da war eine Frau im Rollstuhl. Und ist wirklich geheilt worden da in Lourdes, gell? Ja, und dann ist der da hingerannt, ja, und er hat gesagt, ja, wir haben Wunder, und dann sagt die Schwester, stellen sich da hinten an, ja. Also es gibt's auch, natürlich gibt's das, aber was da passiert, ist noch größer, dass die vielen Kranken seelisch gesund werden, dass die vielen Krankheit oder diese Kränkung oder dieses Schicksal, das nicht annehmen zu können oder das Ganze, da werden oft Menschen auch geheilt. Und eben Körper und Seele sind halt so wichtig. Und deswegen heißt ja, Gesundheit ist nicht nur der Körper, das ist Seele und das ist auch das soziale Umfeld. Denn wenn du einen Krauterer neben dir hast, ja, der grandig zu dir ist, ja, dann lebt es sich halt auch nicht so schön und das belastet die Seele auch. Und ich muss sagen, ich war richtig geschockt. Also ich kriege ja jetzt viele auch Anrufe von Menschen, die auch krank sind. Ich versuche ihnen ja keine guten Ratschläge zu geben, die tun nämlich sehr weh. Ne? Aber eine Frau hat mir erzählt, als in dem schlimmsten Moment, wo der Krebs wiedergekommen ist und eigentlich hatte sie ihn geschafft, hat ihr Mann sie nämlich verlassen. Und hat zu ihr gesagt, du stirbst ja sowieso. Und und das war ein Arzt, ja. Und der Krebs ist zurückgekommen. Ich konnte ihr helfen, konnte sie vermitteln, auch dem Dr. Sehuli, ja. Weil sie hatte keine Hoffnung mehr. Jetzt hat sie wieder Hoffnung, ja. Und ich will nur sagen, Worte können töten, können wirklich die seelisch töten. Und was man manchmal auch von Ärzten erfährt oder von, ja, deswegen ist der Dr. Sohle wirklich eine Ausnahme, der nicht nur sagt, auf Augen, auf Herzenshöhe, ja, wirklich, es ist außergewöhnlich. Und ich finde, außergewöhnliche Ärzte verdienen auch außergewöhnliche Patienten. Und ich sage immer, ich bin was Außergewöhnliches, aber das ist vor Gott jeder. Jeder ist keine Nummer, ist keine, egal wie jung oder alt man ist. Und wir tun wirklich oft die älteren Patienten, also die ich miterlebt habe, weh, ja. Man nimmt die überhaupt nicht wahr, ja. Weil die sagen nichts, die ertragen alles, die lassen alles über sich ergehen. Aber Entschuldigung, jeder Mensch ist ein Wunder, ein Geschenk, dies für diese Welt. Und lasst euch ja nichts anderes sagen, gell? Ja. Und was man auch mit Behörden oder mit Krankenkassen oder mit medizinischen Diensten, das muss ich wirklich noch erzählen. Am letzten Woche, wo ich wieder gesund wurde, ja, sogar nach der Bauchwand-OP, ja, kriege ich einen Anruf, ja, von einem Behörde. Und die sagt zu mir, ja, sie wollte fragen, wie ich mit meinem Palliativteam einverstanden bin. Und ich sage, wieso Palliativteam? Ich kriege doch nur noch die Thrombosespritze, ich werde doch jetzt gesund. Nein, nein, sie meint doch das Palliativteam. Und dann sage ich, ja, ich verstehe nicht, was sie meinen. Und dann sagt die, naja, die Ärzte und Schwestern, die die Medikamente geben, weil mit ihnen geht es doch zu Ende. Also ich muss euch echt sagen, ich habe den ganzen Nachmittag geweint. Ja. Ich sage, ja, wer hat Ihnen denn das gesagt? Ihre Krankenkasse, meine Krankenkasse, die weiß doch, dass ich, dann rufe ich da an und dann stellen die fest, es waren Zahlenverdreher. Jede Krankheit hat eine Nummer und die hat nur die Nummer gelesen, nicht mal den Befund gelesen. Ja, und sie fragt, weil es ja mit mir zu Ende geht, ob ich zufrieden bin mit meinem. Also ich muss echt sagen, was Worte ausgelöst haben, aber ich habe dann irgendwann ja auch aufgehört, es war nur, ich denke, jetzt bin ich ein Mensch, der mich jetzt noch wehren kann. Aber was tun Menschen, die einfach die Kraft nicht dazu haben? Dann wundere ich mich schon, denn du bist so kostbar und einzigartig. Und ich bin, glaube ich, nur auf der Welt, um das jeden Tag den Menschen zu sagen. Du bist sowas, ein Geschenk und lass dir ja nicht. Und am Anfang ist man halt Anfänger im Krebskranksein, ja. In allem ist man Anfänger. Aber jetzt bin ich mündige Patientin, gell? Und jetzt lasse ich mir, und der Dr. Hallig sagt, du warst ein Wunder, du bist ein Wunder. Du hast immer alles gefragt, ja, weil ich denke, ich habe ein Recht darauf, ich bin Expertin geworden inzwischen. Es ist mein Leben.
Ja.
Weil die Ärzte, das ist toll, wenn die Therapie gelingt, war es der Doktor. Wenn sie nicht gelingt, ja, war der Krebs zu stark. Ja, Entschuldigung. Genau. Es geht um uns, um dich. Du bist so kostbar. Gönn dir, was du willst. Und ich habe auch einmal leider erlebt, dass wir also warten mussten zur Chemo. Ich musste 8 Stunden Chemo, ja, auf so einem harten Massagetisch, ja. statt den Apparat musste ich 8 Stunden das erdulden, ja. Und dann bin ich ganz früh hin, weil ich ja aus im Dunkeln im Winter hingefahren und im Dunkeln wieder heimgekommen bin, ja. Und dann habe ich gewartet und die haben es verzögert, die haben es verzögert, ohne uns die Wahrheit zu sagen, dass nämlich ein Ersatzdoktor kam. Die dürfen ja erst die Chemo einschalten, wenn ein Arzt da ist, ja. Und statt uns die Wahrheit zu sagen, haben die uns warten lassen, wisst ihr wie lange? 3 Stunden. Und haben versucht, langsam die Cortison und langsam, und wie ich das dann rausgekriegt habe, dann bin ich sogar ausgeflippt, bin kein Mensch, der sonst ausflippt, ich bin ausgeflippt. Und dann sagt die, ja, aber steigern sich nicht so rein. So, das brauchen Sie mir nicht sagen, was ich tun soll. Ne? Und dann sagt die zu mir, ja, haben Sie denn heute noch was vor? Haben Sie denn einen Termin? Und da sage ich, Entschuldigung, das ist meine Lebenszeit. Die möchte ich nicht hier in dieser Abstellkammer verbringen. Mhm. Ja, das bin ich mir ein bisschen wert. Ja, mhm. Ich habe dann nachher mit ihr gesprochen, sehr gut gesprochen, dass sie das ja nie wieder einem Menschen sagt. Gell? Genau. Was man da immer gesagt kriegt, na ja, steigere dich nicht rein und denk positiv, also Entschuldigung, wenn einer positiv denkt, dann bin ich das, ja. Ja. Oder den Satz, du schaffst das, also den kann ich, dann springe ich jemand an die Gurgel, ja. Entschuldigung, in dem Moment fühlst du das nicht, aber mir hat besser getan, jemand hat gesagt, das tut mir so leid, das tut mir heute so leid, dass es heute nicht gut geht, oder ich bleibe bei dir, egal was passiert. Das tut genau. gut. Aber die ganzen auch frommen Sprüche kann man in dem Moment nicht hören. Mm-mm. Ja? Mm-mm. Mir haben 100 Menschen geschrieben, ich soll Vitamin D nehmen. Da habe ich gesagt, ich bin zwar dick, aber nicht doof. Ich weiß, dass ich Vitamin D nehmen soll. Gell? Mein Gott, erspart euch doch so Sachen. Fragt doch einfach, was würde dir gut tun? Genau. Ich hätte da einige Ideen.
Das glaube ich. Wow, also ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Ich glaube, wir bräuchten unbedingt noch mal einen Podcast-Termin, wo wir dann über andere Dinge sprechen. Aber ich glaube, das hier sprengt jetzt wirklich den Rahmen. Ich danke dir so sehr für dieses Gespräch und ich hoffe, dass das so viel Hoffnung und vor allem Liebe in die Welt trägt, wo ich sehr, sehr fest von überzeugt bin. Und ich verabschiede mich jetzt schon mal und lasse dir jetzt die letzten Worte da, was du schon immer sagen wolltest. Lass es fließen, lass es raus, lass Gott sprechen und ja, fühl dich frei von Herzen, ganz fest umarmt. Danke dir.
Ja, was soll ich sagen? Ich kann nur sagen, lebt, liebt, lacht jeden Tag, macht das Beste draus und nehmt euch jeden Tag was Schönes vor. Und am Abend überlegt euch 10 Dinge, die heute schön waren. Ja, wenn ihr nicht auf 10 Punkte kommt, stimmt was nicht mit euch. Es sind die kleinen Dinge, die uns so viel Freude machen. Und jeder bleibt dankbar für das wirklich so vieles. Und Zufriedenheit steckt ja das Wort Frieden. Und Frieden kann nur beginnen auch in der Welt, wenn ihr es in uns habt. Und wir müssen ja nicht alles haben, aber wir können das Beste aus allem machen. Lacht mehr. Ich habe geforscht und die Lachforschung ist so großartig. Wir brauchen nur 30 Sekunden den Mundwinkel nach oben zu führen, nur nach oben tun, ja. Und nach 30 Sekunden sagt unser Gehirn, oh, es geht dir besser und schüttet Morphium-ähnliche Stoffe, Endorphine, Glückshormone aus. Ja, Lachen ist die beste Medizin. Der Tag kommt nicht wieder, macht das Beste draus, knuddelt eure Liebsten ja jeden Tag und steht auf mit dem Gefühl, ihr habt eine Mission, nämlich diese Welt zu verzaubern. Ich kann auch nicht das ganze Leid nehmen, dieser Welt. Ich kann nur versuchen, jeden Tag mehr zu lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sagt Jesus. Die Eigenliebe ist so wichtig, weil wenn ich mich selber nicht lieben kann, kann ich es auch anderen nicht. Wenn ich mir selber nichts gönne, gönne ich auch anderen nichts. Und wenn ich nicht gut mit mir umgehen kann, kann ich es leider auch nicht mit anderen. Also hat Jesus recht, liebet deinen Nächsten wie dich selbst. Du bist ein Wunder, ein Geschöpf der Liebe und du bist für die Ewigkeit, für die Liebe geschaffen. Also meine Liebsten, ich umarme euch innerlich, herzlich, macht das Beste aus jedem Tag und dann sind es schwere Stunden, dann sind wieder gute Stunden, aber du bist ein Geschenk. Amen.
Wow, was war das für ein Gespräch? Ich bin so tief bewegt und ich hoffe, dass jeder sich dieses Podcast-Interview anhört zu Ostern oder auch später. Und ich hoffe, dass du ganz, ganz viel mitnimmst von Schwester Theresa, was sie sagt über die Liebe, wie wichtig der Glauben zu Gott ist, wie wichtig Dankbarkeit vor allem ist, wie wichtig es ist, im Hier und Jetzt zu sein, die Vergangenheit wegzulassen und jetzt zu leben. Und nutze jeden Tag wirklich als dieses Geschenk. Und das sind ja auch meine Worte, deswegen berührt mich das noch mehr. Und wir haben ganz lange über den Tod auch gesprochen, was der Tod mit dir macht, was Ängste mit dir machen. Und ich freue mich von Herzen, wenn du dir dieses Interview anhörst. Und wenn auch du eine Geschichte zu erzählen hast, die um das Thema Krebs geht, wenn auch du an Krebs erkrankt bist oder jemand in deiner Familie, du aber auch ein Arzt bist oder jemand, der sich mit gesunder Ernährung auskennt, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Ich freue mich jetzt schon auf meinen nächsten Gast. Und wünsche dir noch ein zauberhaftes Osterfest und danke dir, dass du hier bist. Und vergiss nie, du bist das Licht, du bist der Unterschied. Und es ist so schön, dass es dich gibt. Alles, alles Liebe, deine Kendra.
Giant.